بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في بجن تم نعم الله الرحمن تم جنان فولن الرحيم تم جنيدجن تم أبامندن الله زيجن تحيل بمهات سشكايت زر من البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم und auf all seinen Gefährten und all diejenigen, die ihm im Guten folgen. Bi'idhnillah Azza wa Jal machen wir heute weiter mit unserer inshallah ta'ala Sitzung mit dem Kapitel 2.3 aus dem Fiqh Band 1 At-Tahara. Und wir lesen weiter im Kapitel Unsicherheit darüber, ob Wasser noch Tahur ist. Dieser Abschnitt ist nur relevant in Bezug auf die Ansicht, die zwischen mehr und weniger als zwei Qulla unterscheidet, und die folgenden Fälle betreffen lediglich Situationen, in denen man sich nur zu 50% sicher ist, dass das Wasser Tahur ist. Hält man es für wahrscheinlicher, dass es Tahur, Tahir oder Najis ist, muss man entsprechend seiner Überzeugung handeln. Also dieser Satz ist sehr wichtig, noch einmal, damit man nicht durcheinander kommt zwischen diesem Satz und dem, was wir in den letzten Sitzungen besprochen haben. Wir haben ja gesagt, dass für uns drei Eigenschaften des Wassers relevant sind. Der Geschmack, der Geruch und die Farbe. Wenn sich da etwas ändert, dann ist das für uns ein Grund zu sagen, das Wasser ist nicht mehr Tahur. Aber das ist ja nur eine Ansicht. Es gibt ja eine zweite Ansicht, die besagt, dass diese drei Eigenschaften nur relevant sind, wenn Wasser mehr als zwei Qulla viel ist. Wenn es weniger ist, wird es auch durch weniger, wenn es weniger als zwei Qulla ist, dann wird Wasser schon dadurch Najis oder Tahir, das heißt, verliert seine Eigenschaft, religiös gesehen, selbst wenn die Eigenschaften Geschmack, Geruch und Farbe sich nicht verändert haben. Das heißt, man hat wenig Wasser, da ist etwas, hat ein Hund dann geleckt, dann hat sich die Eigenschaft wahrscheinlich nur nicht verändert, keine Eigenschaften, aber dennoch gilt das Wasser als Najis bei dieser Ansicht. Und auf diese Ansicht ist jetzt das folgende Kapitel aufgebaut, damit man inshallah nicht hier durcheinander kommt. Tayyib. Eine fundamentale Grundregel lautet: Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt, al-yaqinu la yuzalu bishak. Wenn man sich nicht sicher ist, ob in einem Eimer Wasser Najasa hineingefallen ist, bleibt das Wasser Tahur, wenn gewiss ist, dass es vor dem Zweifel Tahur war. Diese Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt, und so bleiben wir dabei, dass das Wasser Tahur ist. Also wichtig, es geht hier darum, man ist sich nicht sicher, ob überhaupt etwas reingefallen ist. Nicht das, was reingefallen ist. Wenn etwas reingefallen ist, dann ist nur interessant, nach welcher Ansicht man die Sache betrachtet. Nach der Ansicht mit den zwei Qulla oder nicht. Und wir bauen jetzt hier alles auf der Ansicht mit der zwei Qulla. Wallahu a'lam. 2.4. Nicht unterscheidbare Wasserarten. Auch dieser Fall betrifft nur diejenige Ansicht, die zwischen viel und wenig Wasser unterscheidet. Tahur und Najis. Hat man zwei Eimer Wasser und in einen davon ist Najasa gefallen, doch man weiß nicht mehr in welchen, so gilt: Das Schöpfen von Wasser für Wudu und ähnliches ist aus beiden Eimern verboten. Man muss die zwei Eimer auch nicht erst zusammenschütten, um Tayammum machen zu dürfen. Also wir haben jetzt einen Fall, wir haben zwei Eimer und wir wissen nicht, in welchen von beiden Najasa gefallen ist. Da es zwar ein Eimer Wasser wenig Wasser ist, weniger als zwei Qulla auf jeden Fall, und wir wissen, da ist in einem von den beiden Najasa gefallen, gelten dann so automatisch beide Eimer als verboten zu verwenden. Manche Gelehrte haben gesagt, da einer von beiden ja immer noch Tahur ist, wir aber nicht wissen welcher, ist dieses Tahur-Wasser ja vorhanden. Und Allah sagt, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً. Allah sagte in Bezug auf Tayammum, Voraussetzung dafür ist, dass ihr kein Wasser vorfindet. Und das Wasser ist ja da. Und die Antwort lautet, Wasser vorfinden ist entweder wirklich, also entweder findet man kein Wasser wirklich vor, weil keins da ist, oder man findet kein Wasser vor, weil man es nicht finden kann, erlangen kann, kaufen kann, sich leisten kann und ähnliches. Beide Fälle sind hiermit gemeint und deswegen braucht man nicht erst das Wasser, das Tahur ist, zusammenschütten mit dem Wasser, das Najis ist, um Tayammum machen zu dürfen. 2.4.2 Tahur und Tahir. Der erste Fall war Tahur und Najis, jetzt haben wir Tahur und Tahir. Angenommen, man hat zwei Eimer Wasser, das Wasser des einen ist Tahur, das Wasser des anderen Tahir. Weiß man nicht, in welchem Wasser, in welchem Eimer Wasser, welches Wasser ist, vollzieht man den Wudu zweimal. Einmal von einem und einmal vom anderen. Einmal vom einen und einmal vom anderen Eimer. Auf diese Art und Weise hat man auf jeden Fall den Wudu einmal korrekt vollzogen. Das eine war ungültig, das andere war gültig. Am Endeffekt weiß man, dass man einen gültigen Wudu hat. Würde man den Wudu nur aus einem von beiden Eimern vollziehen, wäre der Wudu nur zu 50% gültig. Und 50% reicht nicht. 50% reicht nicht. Ein anderes Beispiel, das demselben Prinzip unterliegt. Jemand hat 10 Kleider und weiß, dass sich auf 5 davon Najasa befindet, aber nicht auf welchen dieser 5. In diesem Fall muss man das Salah in 6 verschiedenen Kleidungsstücken verrichten. Muss verrichtet werden. Denn nur so ist sichergestellt, dass wenigstens einmal in einem Tahir-Kleidungsstück gebetet wurde. Diese Beispiele gelten selbstverständlich nur, wenn sich keine andere Möglichkeit der Reinigung findet. Also das sind alles theoretische Beispiele. In der Praxis, wenn jemand vor diesem Fall steht und hat eine Waschmaschine, dann sagen wir, dann wasch dir deine Kleider. طيب. So viel zu den Wasserarten. Somit haben wir das erste große Kapitel über Tahara abgeschlossen, eines der 11 berühmten Kapitel. Kommen wir nun zum zweiten Kapitel, nämlich die Gefäße. Die Gefäße werden deswegen an dieser Stelle erwähnt, weil die Gefäße diejenigen, weil nachdem man weiß, dass man zum Beispiel Tahur Wasser hat oder Tahar Wasser hat, wie auch, stellt sich die Frage, wie soll man dieses Wasser aufbewahren? Und die Aufbewahrung dieses Wassers geschieht logischerweise in Gefäßen. Und deswegen ist dieses Thema das nächste Thema, das an dieser Stelle erwähnt wird. Allah weiß am besten Bescheid. طيب. Gefäße. Moment. Gefäße, in denen das Tahur-Wasser aufbewahrt wird, können aus verschiedenen Materialien bestehen. Sowohl erlaubten als auch verbotenen. Wenn sie aus unerlaubten Materialien bestehen, wie Gold und Silber, hat dies einen Einfluss auf die Tahur-Eigenschaft des Wassers. Und wenn nicht, ist der Wudu aus solchen Gefäßen erlaubt? Aber das sind alles Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen. Grundsätzlich sind alle Gefäße zur Verwendung erlaubt. Das ist also die Ausgangslage. Gefäße und Behälter, in denen man Wasser aufbewahrt, werden zum Beispiel aus Materialien wie Eisen, Holz, Ton oder Leder hergestellt. Grundsätzlich sind alle Gefäße Tahir, und man darf sie verwenden. Allah Jalla Jalaluhu sagt, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Er ist derjenige, der für euch alles erschaffen hat, was es auf der Erde gibt. Allah Jalla Jalaluhu macht uns in diesem Vers klar, dass ursprünglich alles Mubah und Tahir ist. Was hat er gesagt? Er hat es für uns erschaffen. Für uns heißt, für unsere Verwendung, zu unseren Gunsten. Das ist also die Ausgangslage. Solange die Verwendung eines Materials nicht haram oder das Material selbst najis erklärt wurde, bleibt die Verwendung mubah und das Material tahir. Diese Regel gilt für alle weltlichen Dinge. Bei der Ibadah ist es genau umgekehrt. Alle Handlungen sind grundsätzlich verboten. Dies bedeutet, dass man für die Verrichtung einer Ibadah eine gesetzliche Erlaubnis benötigt. Wenn also jemand zu dir sagt, bete auf die und die Art und Weise Allah tabarak ta'ala an, dann muss er beweisen, dass diese Form der Anbetung eine Form ist, die Allah tabarak ta'ala mag und liebt und gern hat. Beispiel für weltliche Dinge. Jede Pflanze und jedes Material ist grundsätzlich tahir und mubah, solange es nicht schädlich ist oder vom Gesetzgeber verboten wurde. Im Gegensatz dazu ist es dem Menschen nicht gestattet, Allah auf beliebige Weise zu dienen, sondern nur in der vorgeschriebenen Art und Weise. Sich Allah tabaraka ta'ala beispielsweise mit der Taufe nähern zu wollen, ist ungesetzlich. Allah sagte, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Oder haben sie etwa Teilhaber, oder haben sie, das heißt Dinge, die andere anbeten als Allah Azza wa Jal, haben sie etwa Teilhaber, die ihnen zu Gesetz gemacht haben, was Allah nicht erlaubt hat? Auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam warnte davor, indem er sagte, إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Wehe euch vor den neuen Angelegenheiten. Damit sind Neuerungen gemeint, die der Religion hinzugefügt werden. Kommen wir nun zu teuren Materialien. Sind teure Materialien grundsätzlich erlaubt oder verboten? Manche Gelehrte sind der Ansicht, dass die Verwendung teurer Gefäße verboten sei, doch diese Meinung ist weniger richtig. Marjuh. Gemäß der richtigeren Ansicht sind einem Muslim alle wertvollen Materialien, wie zum Beispiel Platin, erlaubt, selbst wenn sie teuer sind. Man darf also daraus auch Wasser für Wudu und Ghusl schöpfen. Weil das ist aufgebaut auf dem Grundsatz, den wir vorhin erwähnt haben. Grundsätzlich gilt, alle Materialien sind Mubah. Und wenn alle Materialien Mubah sind, so gehören auch die teuren Materialien dazu. Und wenn jemand fragt, wieso die teuren auch, sagen wir Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Er ist es, der für euch alles, was auf der Erde ist, erschaffen hat. In diesem Vers hat er, subhanahu wa ta'ala, keinen Unterschied gemacht zwischen den teuren Materialien wie Platin oder billigen Materialien wie Eisen und Ton. Gemäß der man darf also aus diesen beiden Wasser für Wudu und Ghusl schöpfen. Manche Gelehrte sehen das Verbot für Gold und Silber in der Verschwendung begründet. Dementsprechend wären noch teurere Materialien erst recht verboten. Also wir haben Hadithe, die beweisen, dass man Gold und Silber nicht zur Aufbewahrung von Wasser, um daraus, was ist dann zur Aufbewahrung von Wasser und benutzen darf, weil und die Begründung dafür ist, dass Gold und Silber sind Zahlungsmaterialien. Das sind Zahlungsmaterialien. Auf Arabisch nennt man das Thaman. Und diese anderweitig zu verwenden, widerspricht dem Sinn und Zweck dieser Zahlungsmaterialien. Und deswegen ist es verboten. Andere Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, sehen das Verbot bei Gold und Silber in der Verschwendung. Ja. Das eine widerspricht nicht dem anderen ganz, aber wenn man nur die Verschwendung anschauen würde als Begründung, dann wäre Platin auch verboten und andere Materialien, die wertvoll sind, auch verboten. Na, und vielleicht wird das sich dann auch schwanken, oder was je nach dem Wert, aber man sieht, wenn man das mit der Tatsache verknüpft, dass die Materialien teuer sind, dann ist immer ein Problem. Weil diese Sachen schwanken. Aber wenn man es verbindet mit der Tatsache, dass dieses Zahlungsmittel sind, dann ist es und bleibt so. Also Gold und Silber sind und waren schon immer Zahlungsmittel gewesen. Weil die Menschen natürlicherweise diese Materialien mögen, von der Fitra her. Tayyib. Wiederum andere erklären das Verbot damit, dass Gold und Silber Zahlungsmittel sind, die durch anderweitige Verwendung aus dem Zahlungsverkehr genommen werden, wie wir gesagt haben. Die beiden letzten Ansichten sind theoretisch stärker, aber diejenige, die Verwendung von teureren Materialien außer Gold und Silber erlaubt, ist hinsichtlich der Beweise stärker. Man darf, also der Gelehrte will darauf hinweisen, dass für welche Ansicht man letztendlich sich entscheidet. Man muss wissen, dass es kein Koranvers ist, der das klar und deutlich gesagt hat. Wir haben kein Nass. Ja. Das heißt, schaut man die Theorie an, die Logik, dann ist es sehr stark zu sagen, es geht um den Wert. Und schaut man aber die Überlieferungen an, die Beweise an, dann die Beweise erwähnen Gold und Silber. Und weil wenn der Gesetzgeber wollte, hätte er nicht nur Gold und Silber erwähnt. Wenn der Gesetzgeber wollte, hätte er gesagt, alle teuren Materialien. Alles, was teurer ist als Gold. Alles, was teurer ist und so weiter. Oder hätte gereicht, wenn er gesagt hätte, alles teurer als Silber. Weil Gold ist teurer als Silber. Weil diese Sachen weisen darauf hin, dass es tatsächlich um Gold und Silber auch geht. Wallahu a'lam. Aber wie gesagt, das sind keine hundertprozentigen Beweise. Man darf teure Gefäße auch als Mabwala verwenden. Das ist eine Schüssel, die man zur Verrichtung der kleinen Notdurft früher unter das Bett stellte. Das ergibt sich aus der Tatsache, was wir gesagt haben, dass grundsätzlich alle Materialien zum Verwenden erlaubt sind. Wallahu a'lam. طيب. Dann schauen wir uns speziell Gold- und Silbergefäße an. Essen und Trinken. Der Beleg dafür, dass es verboten ist, aus silbernen oder goldenen Gefäßen zu trinken, ist die von Hudhayfa radiallahu anhu überlieferte Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. Trinkt nicht aus goldenen und silbernen Gefäßen und tragt keine Seide, denn diese Dinge sind für sie, für die Ungläubigen im Diesseits und für euch im Jenseits am Tag der Auferstehung. Salama radiallahu anha berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. Wer aus einem Gefäß trinkt, das aus Gold oder Silber besteht, der schleppt in Wirklichkeit in seinem Bauch Feuer der Hölle mit. Gott bewahre, das bedeutet, dass am Tag der Auferstehung er damit auf diese Art und Weise bestraft wird. Und diese Hadithe sind eindeutige Belege dafür, dass es absolut verboten ist, Gold und Silber, Materialien zu benutzen, um daraus zu essen oder daraus zu trinken. Und in diesem Zusammenhang erwähnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Seide, obwohl er in anderen Überlieferungen noch einmal klarer machte, dass das Tragen der Seide für Frauen erlaubt ist, im Gegensatz zu Männern. Hat der Prophet ﷺ hier nur die Männer angesprochen, oder ist der Hadith über die Erlaubnis in Bezug auf die Seide ein späterer Hadith? Allahu a'lam. Somit sind sich die Gelehrten über das Verbot der Verwendung von Gold- und Silbergefäßen einig, bis auf eine Schad-Ansicht, die dies als Makruh versteht. Die allermeisten Gelehrten sind sich auch darüber einig, dass es nicht nur um das Trinken, sondern auch um das Essen aus solchen Geschirren geht. Sie stützen sich auch auf den Hadith von Hudhayfa radiallahu anhu. In manchen Wortlauten heißt es darin nämlich: وَلَا تَأْكُلُوا فِي الصِّحَافِهَا. Und esst auch nicht aus solchen Schüsseln. Deswegen geht es nicht nur um das Essen und Trinken. Beziehungsweise es geht nicht nur um das Trinken, sondern auch es geht um das Essen. Die zweite Ansicht besagt, dass sich das Verbot nur auf das Trinken bezieht. Sie stützt sich auf den Hadith von Salama, den wir vorhin gehört haben, wo sie sagte, wo es heißt, wer daraus trinkt. Und im Hadith von Hudhayfa hieß es, trinkt nicht. Ja? Weil dieser Hadith besinnt sich auf das Trinken. Die Frage ist, besinnt sich auch auf das Essen? Die Antwort lautet ja, wegen dem Hadith, den wir gerade eben gehört haben. Und auch wegen dem Sinn. Also es gibt keinen logisch nachvollziehbaren Sinn zwischen dem Trinken und dem Essen. Wenn das eine verboten ist, wird das andere auch verboten sein. Wie wir sehen werden noch in Shahada Ta'ala. Tayyib. Die richtige Ansicht und diejenige der Mehrheit ist die erste. Das heißt, dass das Essen und Trinken beides aus solchen Gefäßen verboten ist. Vielleicht der eine oder andere hat also seine Jahiliyyah oder seine vorislamischen Zeit Geschirr von dieser Art, dann weiß er, dass er daraus nicht mehr essen, trinken darf. Unterschied zwischen Männern und Frauen. Es geht in Bezug auf dieses Verbot, das heißt, dass man nicht essen, trinken darf aus goldenen und silbernen Gefäßen, keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das ist die Ansicht der allermeisten Gelehrten. Manche Gelehrte nehmen Frauen aufgrund des folgenden Hadith vom Verbot über Gold und Silber und Seide aus. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagte, wahrlich, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal Seide genommen und sie in seine rechte Hand gelegt und Gold genommen und es in seine linke Hand gelegt und dann gesagt, inna hadaini haramun ala dhukuri ummati. Diese beiden Dinge sind für die Männer meiner Gemeinde verboten. Doch diese Ansicht ist daif. Diese Ansicht ist schwach. Die Ansicht zu sagen, dass Frauen aus goldenen und silbernen Gefäßen trinken dürfen oder essen dürfen, ist schwach, da es im Hadith nur um Kleidung und Schmuck geht. Und man erkennt deutlich, dass das einen Zusammenhang gibt zwischen der Kleidung, Schmuck und Frauen. Aber bei Geschirr zwischen Gold- und Silbergeschirr zwischen Männern und Frauen zu unterscheiden, da gibt es keinen deutlichen Anhaltspunkt. Sollte ein Kleidungsstück aus Seide und anderen Materialien bestehen, haben die Gelehrten unterschiedliche Ansichten. Von nachdem wir also geklärt haben, dass ein Mann Seide nicht tragen darf, stellt sich nun die Frage, was ist, wenn das Material aus Seide und anderem besteht, aus einer Mischung? So und so viel Prozent Seide, so und so viel Prozent Polyester, so und so viel Prozent Baumwolle. Die erste Ansicht, man schaut, welcher von beiden Anteilen, Seide oder die anderen Materialien, mehr sind. Das ist die erste Ansicht unter den Gelehrten. Das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Der Malikiya, Shafi'iya und der Hanabila. Zweite Ansicht, Gemischtes ist immer erlaubt. Also die erste Ansicht schaut, was ist mehr. Wenn es mehr Seide ist, ist es verboten. Wenn es weniger Seide ist, wenn es mehr anderes ist als Seide, dann ist es erlaubt. Die zweite Ansicht sagt, Gemischtes ist immer erlaubt. Gemischtes ist immer erlaubt. Warum? Weil der Prophet a.s. hat ja gesagt, Kleider aus Seide sind verboten. Das heißt also Kleider, die vollkommen aus Seide besteht. Wenn aber ein Kleid aus Seide und anderem besteht, dann ist es nicht mehr aus reiner Seide. Die dritte Ansicht besagt, entscheidend sind die Schlitze. Wer aber unter einer Allergie leidet, abgesehen von den Ansichten, die wir gerade eben gehört haben, wer aber unter einer Allergie leidet, die durch Seidenkleider vermieden wird, ist das Tragen solcher Kleider erlaubt. Da der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dies als Zubair ibn Awam und Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhuma erlaubt hat. Das heißt, wenn jemand unter einer Krankheit leidet, weshalb er Seidenkleider tragen muss oder sollte, um sich nicht zu quälen, dann ist dieses Verbot für ihn irrelevant. Die meisten Gelehrten erlauben das Tragen von Seide weder Erwachsenen noch jugendlichen Männern, Das ist auch die stärkere Ansicht, die Verantwortung für Jungen, die noch nicht baligh sind, tragen ihre Verantwortlichen. Von nachdem wir geklärt haben, gesagt haben, dass, wie heißt es, das Tragen von Seide für Männer verboten ist, stellt sich die Frage, gilt das auch für noch heranreifende Jugendliche, also die noch nicht das reife Alter erreicht haben. Und wir sagen, die stärkere Ansicht, sagen die Gelehrten, die meisten Gelehrten sagen, dass es weder für die einen noch für die anderen erlaubt ist. Aber wie kann es dann verboten sein für jemanden, der noch nicht baligh ist? Die Antwort lautet, die Verantwortung trägt der Erwachsene. Das heißt, wenn du deinem Kind oder deinem Jugendlichen etwas anziehst, was für Erwachsene verboten ist, dann trägst du die Sünde für ihn. Nächste Frage, die stellt, sind das große oder kleine Sünden? Aus Gold- und Silbergefäßen zu essen oder zu trinken ist eine große Sünde. Noch schwerer wiegt es, wenn man aus diesen Materialien Löffel, Messer, Gabel, Wasserhähne und so weiter herstellt, da es noch viel unnötiger ist, dass solche Gebrauchsgegenstände aus Edelmetallen bestehen. Also wenn jemand sagt, sind nur Teller aus Gold und Silber verboten oder auch anderes, wie zum Beispiel Löffel, Gabel, also ich habe einen Teller und ich habe das Besteck dazu. Das Besteck ist jetzt aus Silber oder Gold. Silberbesteck gibt es viel. Ist dieses auch verboten oder ist nur das Geschirr verboten? Die Antwort lautet, dass diese Sachen erst recht verboten sind. Diese Sachen sind erst recht verboten und noch unnötigere Gebrauchsgegenstände. Denn ein Teller, da bewahrt man drin das Essen auf. Aber zu essen aus dem Teller muss man nicht unbedingt dafür ein Besteck haben. Weil das Besteck dafür ist noch unnötiger. Und deswegen ist es erst recht verboten. Allah weiß am besten Bescheid. Andere Verwendung als zum Essen und Trinken. Die allermeisten Gelehrten sind der Ansicht, dass es beim Verbot solcher Gefäße nicht nur um das Essen und Trinken geht, sondern um die allgemeine Verwendung, also auch zur Ausstellung oder zur Verzierung. Denn wenn es schon für Daruriyat nicht erlaubt ist, dann erst recht nicht für Hajiyat und Tahsiniyat. Was heißt das? Das bedeutet, anders ausgedrückt, ein Mensch muss essen und trinken. Das ist eine Notwendigkeit. Auf Arabisch nennt man das eine Darura. Es gibt andere Handlungen, die ein Mensch nicht unbedingt machen muss. Und zusammengefasst sind das dann entweder Hajiyat, das ist eine Stufe unter Notwendigkeit, und Tahsiniyat ist nochmal eine Stufe drunter. Also wenn es schon für Dinge wie Essen und Trinken verboten ist, Gold und Silbergeschirr zu verwenden, dann erst recht für Dinge, die Notwendigkeit an sich darstellen. Wie zum Beispiel, hier angeführt worden ist, die Verzierung oder die Ausstellung. Ich will etwas ausstellen, ich will etwas in eine Vitrine stellen. Ich habe zum Beispiel eine goldene Tasse und stelle sie in die Vitrine, damit Leute die sehen können. Ich verziere irgendetwas mit Gold. Für all diese Sachen sind, dann erst recht verboten und Allah weiß am besten Bescheid. 275. Defektes Gefäß mit Silberlöten. Im Folgenden geht es um einen Fall, in dem die Verwendung von Gold oder Silber eine Haja darstellt. Der Haja ist etwas, was man benötigt. Es ist keine Notwendigkeit, aber es ist etwas, was man braucht. Das heißt, macht man es nicht, dann ist es deswegen, ist einem das Leben nicht erschwert. Ist das Leben deswegen nicht in Gefahr, sondern es ist etwas anstrengender, aber es ist nicht unbedingt erschwert. Wie zum Beispiel jemand, der leichte Schmerzen hat. Niemand stirbt nicht deswegen an leichten Schmerzen. Weil deswegen ein Medikament einzunehmen, das braucht man. Und das nennt man eine Haja. Jemand hat ein Gefäß, ein Trinkgefäß, Und sein Trinkgefäß ist kaputt gegangen. Deswegen ist sein Leben nicht gleich in Gefahr. Aber er muss deswegen eventuell arbeiten, Geld verdienen, um es reparieren zu lassen oder es selbst zu reparieren. Das ist eine gewisse Anstrengung. Aber das ist keine wirkliche, kein Notfall. Deswegen ist die Frage, darf man in diesem Fall Gold oder Silber benutzen, um dieses Gefäß wieder zu reparieren? Und die Antwort lautet, oder lesen wir den Abschnitt erstmal. Im Folgenden geht es um einen Fall, in dem die Verwendung von Gold oder Silber eine Haja darstellt. Erlaubt ist nämlich, ein Gefäß mit ein wenig Silber zu reparieren. Das heißt, man darf es, wenn es einen Sprung hat, an der defekten Stelle mit Silberlot verlöten, sodass es wieder dicht ist. Dies ist die einzige Situation, in der uns erlaubt ist, aus solchen Gefäßen, aus einem solchen Gefäß zu trinken oder zu essen. Dass man nur mit Silber flicken darf, bedeutet, dass das Verbot für Gold noch strenger ist. Also jemand hat ein Gefäß und das hat einen Sprung und das flickt er mit. Die Frage ist, darf er jetzt Gold oder Silber benutzen? Die Antwort lautet, er darf Gold nicht benutzen, er darf Silber benutzen. Und die Tatsache, dass er nur Silber benutzen darf und nicht Gold, bedeutet, dass das Verbot für Gold strenger ist. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, es bedeutet, dass die Scharia uns in diesem Fall eine Erlaubnis gemacht hat, obwohl es eigentlich verboten ist, diese Zahlungsmittel zu verwenden. Silber ist ein Zahlungsmittel und trotzdem darfst du in diesem Fall das verwenden, um dein Gefäß zu flicken. Man darf nicht vergessen, das ist eine Situation, in der man ein Gefäß hat. Und nicht wie heutzutage, wo man seine Vitrine aufmacht, seinen Schrank hat man 10 Gläser oder 20 Gläser. Oder kann sich für, was ist sehr, sehr einfach, etwa ein neues Glas kaufen oder sogar bestellen, nach Hause liefern lassen. Aber das ist keine Situation, in der man Silber benutzen darf. Sondern es geht mal in Situationen wie damals. Jeder hat sein eigenes Getränkgefäß und ist etwas sehr Wertvolles. Man kann nicht einfach auf die Schnelle ein neues besorgen. Es muss extra hergestellt werden für einen und ähnlich. Weil diese Beispiele sind oft dafür da, dass wir. Das ist trainieren, ja, dass wir diese Regeln versuchen zu trainieren. Zum Beispiel hier ist etwas verboten, aber heißt es, dass Gold und Silber als Zahlungsmittel sind verboten, anderweitig zu verwenden. Aber bedeutet das, dass es auch keine Situation gibt, in der man es doch verwenden dürfte? Die Antwort lautet, doch, es gibt. Und hier sehen wir, wie die Scharia in manchen Dingen, obwohl es etwas Haram ist, eine Ausnahme macht. Und deswegen lesen wir hier, der Beleg dafür, dass ein Riss in einem Gefäß mit Silber geflickt werden darf, ist folgender. Über Anas ibn Malik radiallahu anhu wird berichtet, als das Trinkgefäß des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprungen war, flickte er es mit einer Silberkette. Die Tatsache, dass er es mit einer Silberkette flickte, bedeutet, dass es erlaubt ist. Aber jetzt sind wir vorsichtig. Es gibt Bedingungen. Folgende Bedingungen müssen also gegeben sein. Und diese Bedingungen ergeben sich alle aus dem Hadith. Erstens, die Stelle muss klein sein. Weil wir reden hier, dies ergibt sich aus dem Hadith. Und wir dürfen nur diejenige Menge erlauben, die aus dem allgemeinen Verbot ausgenommen wurde. Es geht hier um einen Sprung. Ein Sprung ist etwas Kleines. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt und sagt, da man einen Sprung im Trinkgefäß mit Flick im Silber flicken darf, darf man auch direkt aus einem Silbergefäß trinken? Nein, das Silbergefäß als Ganzes ist verboten. Aber eine Stelle davon, die geflickt ist, darf man davon trinken. Zweitens, Entschuldigung, lesen wir erst weiter. Was wenig bzw. viel ist, hängt bei manchen Gelehrten vom Urf ab. Bei anderen davon, ob die Stelle von weitem sichtbar ist oder nicht. Weil das ist eine relative Angelegenheit. Wenn es einem viel vorkommt, ja, dann darf man das nicht. Wenn es aber wenig vorkommt, wie eine kleine Stelle, die geflickt wird, weil das Gefäß hier ist zum Beispiel gebrochen an einer Stelle und dann flickt man die Stelle, an der es gebrochen ist, weil das ist eine erlaubte Sache. Zweitens, der Riss muss mit Silber geflickt werden, nicht mit Gold. Das ergibt sich auch aus dem Hadith. Er hätte auch Gold verwenden können, Ali Sattu, er hat aber Silber verwendet. Drittens, das Silber ist hierfür unerlässlich. Das heißt, man braucht auch Silber. Aber wenn ich Gold nicht erlaubt ist und Silber erlaubt ist, dann gehe ich davon aus, dass kein anderes Material gerade zur Verfügung steht. Ist die Reparatur mit einem anderen Material möglich, muss dieses verwendet werden, weil dann wieder der Grundsatz gilt, dass Silber und Gold haram sind. Viertens ist es verboten, direkt von der versilberten Stelle zu trinken. Manche Gelehrte sagen diese vierte Bedingung ebenfalls. Andere sagen, es sei makruh, doch richtiger ist haram, weil dies grundsätzlich aus dem Hadith hervorgeht. Also jemand sagt, was grundsätzlich gilt, man darf nicht aus Silbergefäßen trinken. Das heißt, wenn an einer Stelle Silber ist, dann trink nicht von dieser Stelle direkt. Dann bist du aus dem Schneider. Wenn das Silber sich aber dort befindet, wo man es unumgänglich zum Trinken ansetzen muss, ist dies erlaubt. Also das ist halt wiederum, weil sonst wäre das ganze Trinkgefäß unnötig. Also das heißt, wenn die Stelle, von der ich trinke, oben ist, da wo ich meinen Mund ansetze, um das Trinkgefäß herum, dort überall muss ich, ist das Silber, dann habe ich keine andere Möglichkeit. Weil sonst würde ich sagen, schmeiß das Silbergefäß, schmeiß das Trinkgefäß weg. Und das wäre kontraproduktiv. Dann brauche ich auch nicht mehr Flicken vorher. طيب. Manche Gelehrte lassen Silber bei Trinkgefäßen auch dann nicht zu, wenn eine Haja besteht. Denn sie sagen, im Hadith handele es sich um die Tat von Anas und nicht des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die richtige Ansicht ist aber die erste. Und Allah weiß, Tabarak ta'ala, am besten Bescheid. طيب. Also das hier ist auch der, also mit dem Hadith ist, als das Trinkgefäß des Propheten angesprungen war, flickte er es mit einer Silberkette. Normalerweise versteht man darunter den Propheten, weil die Hujja ist da. Man kann natürlich auch darunter verstehen, dass das nach der Zeit des Propheten war und Anas hat dieses Trinkgefäß bei sich gehabt und er hat es geflickt. Diese Wahrscheinlichkeit besteht auch, aber davon kann man jetzt wirklich nicht ausgehen. Da Gold nicht oxidiert, entsteht, also es gibt Materialien, wenn sie mit Luft zusammenkommen, weil in der Luft Sauerstoff ist, ja, verändert es sich, das nennt man Oxidieren. Und wir kennen das bei Silber. Silber wird bekommt so eine andere Farbe und das nennt man es oxidiert. Und die Frage ist in diesem Zusammenhang, wenn Silber oxidiert, dann ist natürlich Silber nicht wirklich in allen Situationen geeignet. Schauen wir uns das an. Da Gold nicht oxidiert, entsteht darauf auch keine auffallende Schicht, die nach einer bestimmten Zeit anfängt zu riechen, wie es bei Silber der Fall ist. Deshalb darf auch Gold eingesetzt werden, wenn es unbedingt ist, unabdinglich ist. Haja. Das heißt, wenn Silber oder ein anderes Material den Zweck nicht erfüllen kann. Also wir haben den Fall, wir brauchen... Also Gold würde den Zweck erfüllen, ein anderes Material, das zur Verfügung steht, würde den Zweck nicht erfüllen. Dann darf man in diesem Fall Gold auch verwenden. Hier sehen wir, wie streng die Sache betrachtet wird. Jetzt könnte jemand sagen, ja, das ist, sind alle Situationen, die so selten vorkommen. Das ist richtig, kommen sehr selten vor. Aber wir wollen daraus lernen für andere Fälle. Dass wenn wir verstehen, etwas ist haram, dann ist es auch wirklich haram. Und dann darf man genau diese verbotene Sache auch nicht einfach in jeder Situation einfach das Verbot sozusagen umgehen oder außer Kraft setzen oder sagen, es ging nicht anders oder ähnliches. Nein, also müssen wir immer gucken, gibt es eine andere Möglichkeit, dann darf man das Verbot niemals begehen. Abdurrahman ibn Tarafa hat uns berichtet, dass die Nase seines Großvaters Arfaja ibn As'ad am Tag von Kulab abgeschlagen wurde. Al-Kulab, sehen wir in der Fußnote, der Name eines Ortes, der nach einer Wasserquelle benannt wurde. Dies war eine Schlacht aus der Jahiliya, kein Feldzug des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Da nahm er sich eine Nase aus Silber als Ersatz. Später fing das Silber an zu riechen. Da ordnete der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm an, eine Nase aus Gold anzubringen. Dieser Hadith ist ein Beleg dafür, dass es einem Mann in Notfällen erlaubt ist, Gold zu verwenden. Natürlich eine Frau ebenfalls, das soll jetzt nicht gemeint, dass Frau nicht, aber Frauen ist Gold ja sowieso zum Tragen erlaubt, deswegen ist die Problematik da geringer. Tayyib. Schauen wir uns jetzt noch das letzte Kapitel an. Gucken wir erstmal, 276, Gold und Silbergefäße zur Aufbewahrung. Da die Aufbewahrung von Gegenständen keine Gold- oder Silbergefäße erfordert, ist diese Verwendungsart nach korrekter Ansicht haram. Dieser Tatsache widerspricht die Überlieferung, dass Salama, radiallahu anhu, die Haare des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in einem Silbergefäß aufbewahrte. Sie pflegte Menschen mit den Haaren des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und mit der Erlaubnis Allahs, jalla jalalu, zu heilen. Doch dies war ein Ijtihad von ihr, möge Allah mit ihr zufrieden sein, und widerspricht der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Die Regel lautet nämlich, wenn eine Mawquf-Überlieferung einer Marfu'-Überlieferung widerspricht, dann ist die Marfu'-Überlieferung vorzuziehen. Denn egal, wer der Aussage Allahs oder seines Propheten sallallahu alaihi wasallam widerspricht, dessen Aussage wird verworfen. Grundsätzliche Einteilung hinsichtlich des Bedarfs. Erstens, besteht eine Haja zur Verwendung, wenn keine Haja, das heißt Bedarf, ja, also Bedarf, besteht ein Bedarf, keine Notwendigkeit, aber auch nicht wiederum kein Schnickschnack, also es ist schon, Haja ist Bedarf, wie in diesem Fall mit der Nase dieses Mannes. Er muss nicht etwas anbringen, er hätte eine Nase. Er kann auch ohne leben. Aber wie sieht das aus in der Gesellschaft, wenn er so damit rumläuft? Wenn keine Haja besteht, wie zum Beispiel für einen Hemdknopf aus Gold oder einen Kugelschreiber aus Silber, ist die Verwendung nicht erlaubt. Also jemand hat einen Kugelschreiber aus Gold oder Silber. Ist das wirklich eine Haja? Die Antwort ist nein, überhaupt nicht. Man kann einen Kugelschreiber auch aus anderen Materialien verwenden. Deswegen ist es in diesem Fall verboten. Zweitens, wenn eine Haja besteht, gibt es einen Ersatz oder nicht? Besteht eine Haja und es gibt keinen Ersatz, darf das eigentlich verbotene Material, besteht eine Haja und es gibt keinen Ersatz, darf das eigentlich verbotene Material verwendet werden. Wenn man das, wofür man das Gold oder Silber verwenden will, nicht wirklich benötigt, wie zum Beispiel Dekorationsgegenstände oder Schmuck, besteht keine Haja. Die allermeisten Gelehrten erwähnen ausdrücklich, dass dies haram ist. Der Grund ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar für das Essen die Verwendung goldener und silberner Gebrauchsgegenstände verbot, obwohl Essen zweifellos eine Haja ist, eigentlich sogar Darura. Aber es gibt für das Besteck genug Ersatz. Somit gilt für Dinge, die keine Haja darstellen, das Verbot erst recht. Darauf haben wir schon vorhin zurück hingewiesen, deswegen brauchen wir es nicht nochmal näher ausführen. Wenn nun feststeht, dass beispielsweise der Besitz eines Goldtellers verboten ist, so ergibt sich daraus auch das Verbot, solche Teller herzustellen und zu verkaufen. Wenn nun jemand einen Goldteller erwirbt, ist jedoch nicht der gesamte Bay', der gesamte Kaufvertrag Fasid, damit Gold an sich gehandelt werden darf. Fasid ist derjenige Teil des zu zahlenden Betrages, den man zusätzlich für die Bearbeitung bezahlt hat. Beispiel, wenn jemand einen Goldteller gekauft hat, dessen reiner Goldanteil 500 Euro wert ist, der Teller insgesamt aber 700 Euro kostete, wegen der Verarbeitung, ist der Kauf für 500 Euro sahih und die restlichen 200 Euro darf man als Käufer zurückfordern. Diese Regelung hat auch Konsequenzen auf den Daman, auf die Haftung. Zerstört nämlich jemand einen Goldteller, lastet auf dem Mutlif, derjenige, der etwas zerstört, kein Daman. Denn könnte man ihn zur Verantwortung ziehen, würde dies bedeuten, dass der Besitz solcher Teller erlaubt ist. Das ist aber ein Widerspruch. Dem Eigentümer geht ja nichts Erlaubtes verloren, denn das Gold ist immer noch vorhanden. Also jemand zerstört einen Goldteller einer anderen Person, das Gold ist immer noch da. Was ist zerstört worden? Die Verarbeitung von Gold zum Teller. Aber der Goldteller ist doch verboten sowieso. Deswegen lastet auf ihm keine Schuld und keine Haftung. Was aber nicht bedeutet, dass der Richter ihn nicht eventuell eine Geldstrafe über ihn verhängen darf, weil er etwas gemacht hat, was natürlich Unruhe auslösen kann. Im Besitze einer fremden Person. Wallahu a'lam. طيب, an dieser Stelle, inshallah, tabarak ta'ala, machen wir Stopp und beim nächsten Mal, inshallah, machen wir weiter beim Kapitel 2.7.8 bei der Einteilung der Gefäße hinsichtlich des Goldanteils. Denn genauso wie wir vorhin gesehen haben, dass Silber manchmal, wie heißt es, dass die Gelehrten unterschieden haben zwischen Silber, ob viel Silber drin ist, wenig Silber drin ist, die Mehrheit bildet weniger. Genau das gleiche gilt beim Gold auch. Dort gibt es auch verschiedene Fälle. Es ist ein Unterschied, ob viel ist oder wenig ist, aber das schauen wir uns noch inshallah ta'ala beim nächsten Mal genauer an. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.